Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Das ist Kontext mit dem Sachbuchtrio mit Lesevorschlägen von Judith Wipfler, Katharina Boxler und Angelika Schett. Es begrüßt Sie Cornelia Kassis. Muhammad, der Prophet und seine Botschaft. So heißt das Buch, das Sie, Judith Wipfler, für heute ausgewählt haben. Geschrieben hat es Adel Theodor Khoury, ein renommierter Islamkenner und Koranübersetzer. Schafft das Buch eine neue Grundlage für den Dialog mit den Muslimen?
Ja, Khoury will auch in diesem Buch explizit vermitteln. Das will er eigentlich schon sein ganzes Gelehrtenleben lang. Er ist libanesischer Christ und befasst sich in seinen Forschungen eben mit dem Islam. Er hat eine wunderschöne Koranübersetzung ins Deutsche auch gemacht, weil er 30 Jahre lang in Deutschland gelehrt hat. Und auch in diesem Buch geht es zur Hälfte gar nicht jetzt explizit um Muhammad, sondern auch darüber, wie Christen und Nichtmuslime im Koran dargestellt werden und dann weiter auch in der muslimischen Tradition bewertet werden. Und er stellt uns da sozusagen das Glaubensgebäude des Islams vor und zeigt, wo in diesem Haus Islam auch Nichtmuslime Platz haben können.
So viel zunächst zum ersten Buch. Zum zweiten, Katharina Boxler, auf ihrem Buch, das Reise um die Welt heißt, ist ein bunter Vogel zu sehen. Von einem bunten Vogel ist das Buch auch geschrieben. Georg Forster ist nämlich beschrieben als begnadeter Zeichner und verkannter Autor, als Forscher und Aufklärer, als Revolutionär und Weltumsegler. Erzählen Sie uns kurz etwas über den Autor und Ihre Wahl.
Georg Forster ist tatsächlich ein bunter Vogel oder eher sogar ein bunter Hund. Er war ein Universalgelehrter des 18. Jahrhunderts, Naturwissenschaftler, Philosoph, Ethnograph, Soziologe, Politiker auch, Demokrat und am Schluss seines Lebens verstoßener Revolutionär. Er hatte eine künstlerische Begabung und die hat er dann auf dieser Reise, die er uns da beschreibt, genutzt und gibt die uns jetzt so weiter in Bildern. Geboren wurde er 1754 in der Provinz, irgendwo in Ostpreußen. Gestorben ist er knapp 50 Jahre später als verstoßener Revolutionär in Paris. Dazwischen liegt ein Leben voller Bewegung, voller Reisen auch. Die erste hat er mit seinem Vater in die kirgisische Steppe gemacht, da war er gerade mal 10 Jahre alt. Dann als 18-Jähriger hatte er das Privileg, auf diese dreijährige Reise zu gehen, die er uns da hinterlassen hat in Beschreibungen. Das war die zweite Weltumsegelung des legendären Captain James Cook. Und von dieser Reise zeugt das Buch.
Mehr zur Reise um die Welt später in dieser Sendung. Vertiefen wir uns zunächst in Ihr Buch, Angelika Schett. Als aufwühlendes, zutiefst verstörendes Zeugnis wird das Buch von Terence Depre apostrophiert. Es heißt »Der Überlebende – Anatomie der Todeslage«. Es gibt ja glücklicherweise viele Zeugnisse aus der Zeit des Dritten Reiches, Zeugnisse gegen das Vergessen. Was zeichnet nun Ihrer Meinung nach dasjenige von Terence Depre besonders aus?
Es ist die Art, wie der amerikanische Literaturwissenschaftler das Thema behandelt, und zwar anhand von Dokumentationen über Lebende aus Konzentrations- und Todeslagern des Dritten Reiches und Berichten aus sowjetischen Straflagern. Wobei zu sagen ist, die deutschen Konzentrationslager nehmen einen weit größeren Raum ein. Und seine Frage ist, wie konnten es Menschen schaffen, schlimmste körperliche und seelische Torturen zu ertragen und dennoch weiterzuleben, weiterzumachen und dabei doch auch geistig, seelisch Mensch zu bleiben, ein Stück weit auch gesund zu bleiben. Wenn es in dieser Welt des Horrors möglich war, Zeichen des Menschlichen zu erhalten, dann, so ist seine Ansicht, ist die Erfahrung der Überlebenden für uns alle von unschätzbarem Wert. Das ist Depres Zugang und deshalb habe ich das Buch auch ausgewählt.
Angelika Schett, im Buch von Terence Depre kommen die Überlebenden selbst zu Wort. Den Opfern wird also eine Stimme gegeben. Im Klappentext ist zu lesen, keine Qual wird dem Leser erspart und doch wird der Blick auf das Wesentliche gelenkt. Was war für Sie das Wesentliche?
Das Wesentliche war für mich mal zu gucken, was eigentlich Überlebende auszeichnet, im Gegensatz zur gängigen Meinung, dass die Überlebenden häufig ja auch unter Schuld litten, weil sie eben überlebt haben. Hiermit, also ich finde, dass hier Depre eine ziemliche Korrektur anlegt. Wie macht er das? Er schildert Jesus, Sokrates, die wir ja über Jahrhunderte verehren, als Opfer sind sie ja, sie mussten sterben, aber sie lösten ja ihre Konflikte auch mit dem Tod. Sie hatten also somit ein Stück weit auch Kontrolle über ihr Schicksal. Der Geist, für den sie kämpften, sollte über ihren Tod nicht untergehen. Und die traditionellen Helden, die wir so haben, die wählen auch den Tod. Dagegen, sagt der Autor, wirkte der Kampf ums Überleben irgendwie verdächtig. Schon die Rede vom bloßen Überlegen suggeriere ja, das Leben sei als solches nicht wert. Solange wir die Heldenhaftigkeit im Tod verehren und damit auch besondere Individuen glorifizieren, hat der Überlebende als Held keine Chance. Was Desprez macht, ist, die Überlebenden zu ehren, erstens, und auch genau zu schaffen, wie ich bereits sagte, genau zu schauen, wie ich bereits sagte, wie haben die Menschen das hinbekommen, eben körperlich und seelisch Menschen zu bleiben. Was fällt nun auf in den Berichten Überlebender, die er im Buch, wie Sie schon sagten, Frau Kassis, ja auch häufig zitiert? Sie sprechen in der Wir-Form. Desprez schließt daraus, dass Menschen auf vielfältige Art glücklich sein können. Doch im Unglück seien alle gleich. Das meint, wenn ich von etwas Schönem erzähle, von meinem Glück, spreche ich in der Ich-Form, spreche ich aber von der Not, spreche ich im Wir. Das Extreme löse nämlich bei allen Menschen die gleiche Not aus und den gleichen Schmerz. Das Ziel der Überlebenden ist es, die Welt in Kenntnis zu setzen. Das wissen wir, denn das Vergessen ist ein Verbündeter des Todes. Und die Überlebenden leihen den Toten ihre Stimme. Sie sprechen für andere und zugleich zu anderen. Und dabei geschieht Folgendes, und das finde ich auch relativ neu. Als Augenzeugen sind die Überlebenden willkommen. Wir wissen zum Beispiel heute, dass bald keine Überlebenden mehr da sein werden. Es ist uns also sehr wichtig, dass sie zu Wort kommen. Gleichzeitig aber, findet Desprez, würden ihre Autoritäten untergraben, indem auf ihre Schuldgefühle gepocht werde. Zum Beispiel der Psychoanalytiker Rappaport, selbst als österreichischer Jude im Buchenwald einst interniert, hat später als Therapeut mit vielen KZ-Überlebenden zusammengearbeitet und der fand, dass ein großer Teil der seelischen Schwierigkeiten der Überlebenden darauf zurückzuführen sei, dass sie nicht mit dem größten Teil der Gesellschaft vergessen wollen und dass der Gedanke der Überlebensschuld ein Stück weit auch als gesellschaftliche Abwehr von uns gegenüber ihnen eingesetzt wird. Und das macht ihnen zu schaffen. Die Stimme der Überlebenden lässt uns nämlich ahnen, dass wir uns Illusionen hingeben, wenn wir uns als zivilisiert betrachten und so unseren tatsächlichen Gefährdungen ausweichen. Auch deshalb hören wir Überlebenden nicht gern zu und unterstellen ihnen lieber neurotische Schuldgefühle. Wird das Töten zum bürokratischen Akt, schreibt Desprez, wenn Massenvernichtung technisch perfektioniert wird, dann geht es um mehr als um die uralte Missachtung des Lebens. Dann führe man Krieg gegen das Leben selbst. Auch deshalb, sagt er, sollen wir die Zeugnisse Überlebender wirklich ernst nehmen. Nun will ich mal ganz konkret werden, noch im Kapitel mit der Überschrift »Die Vernichtung der Seele« nimmt die Verrichtung der sogenannten Notdurft, die in dem Fall auch sprachlich sehr passt, in den Lagern eine große Rolle ein. Die Nazis setzten die Gefangenen mit Absicht ihren Fäkalien aus. Sie benutzten Kot und Urin zum Angriff auf das Leben der Menschen und ihre Würde. Sie sollten sich selbst als ekelhaft empfinden. Dreck und Gestank sollten ihr Selbstbild prägen. Das heißt, die Befleckung auf der einen Seite, und wenn wir mal überlegen, was Befleckung alles heißt, mit Sünde und so, das steht für Schuld. Und die Vorgänge des Waschens und der rituellen Reinigung, das ist eben mit spiritueller Reinheit verknüpft. Also man sieht da auch die Tiefe, die gegen die vordergründige, banale Notdurft, was da alles dranhängt. Ein anderes noch konkretes Thema ist der Traum. Ein Überlebender sagt, also der wird zitiert, dass er nie einen Mitgefangenen aufgeweckt hätte, wenn dieser im Schlaf einen Albtraum hatte. Warum? Wie schlimm auch dieser Traum gewesen war, die Realität war noch viel schlimmer. Und das, finde ich, muss man sich auch mal klar machen. Der schlimmste Albtraum war übler als das, was man antraf, wenn man erwachte.
Was Sie sagen, zeigt ja, da werden ganz neue, ganz unerwartete Aspekte ans Licht gebracht. Beispielsweise auch dieses Pronomen ich und wir, ich im Glück und wir im Unglück. Ist damit verbunden auch eine Gesellschaftskritik, dass wir uns vielleicht mit dem Ich auch zu weit entwickelt haben, zu weit weg von einem wirklichen Gemeinschaftssinn?
Also ganz weit gedacht kann man das schon sagen. Was eher registriert ist, dass man nur überleben konnte in diesen Lagern, wenn man einander half. Also Menschen, die zum Beispiel aufgehört haben, etwas zu teilen, die waren dem Untergang geweiht. Das Soziale war eminent wichtig. Auch eminent wichtig war, dass man noch auf ganz kleine Art versuchte, sich sauber zu halten. Und er zieht daraus schon ein Stück weit den Schluss, dass Menschen so tun können, als wären sie niemandem etwas schuldig. Zum Beispiel in einer Zeit, in der es allen sehr gut geht. Doch Überlebende wissen, dass sie einander brauchen. Und deshalb können wir es uns auch nicht leisten, ihre Zeugnisse zu ignorieren.
Sie haben gesagt, es ging nicht nur um die Nazi-KZs, sondern auch um die Gulags der Sowjets. Also es ist eher so eine phänomenologische Sache jetzt, also wie man in solchen Extremsituationen zurechtkommt. Hat er da Unterschiede festgemacht zwischen den Stalin-Lagern und den Nazi-Lagern?
Also die Nazi-Lager, da gab es noch die Willkür, dass man jederzeit erschlagen werden konnte oder sonst wie fertig gemacht wurde. Es gab so unglaublich viele Ideen, wie man den Tag eines Gefangenen aus der Routine rauslöste und ihm das endgültige Chaos gab. Das gab es bei den Sowjets nicht. Die starben an Kälte, an zu viel Arbeit, an alle möglichen Entbehrungen. Das war auch nicht schön, das sagt er auch nicht. Aber es gab diese Willkür und dieses systematische Ausrotten auf der Ebene dieser Technik so nicht.
Was mich noch interessiert, ich und wir, das ist ein Stichwort, beschreibt ihr das Wir aus der Sicht dieser Gefangenen, dieser Opfer? Also wie haben die sich gefühlt im Wir, im Lager? Kommt das irgendwie zur Sprache? Ich denke, da gab es sicher auch sehr schwierige Situationen, wo man sich nicht verhalten hat, wie man es sich vielleicht von sich gewünscht hätte.
Also das, ja, davon spricht er. Er spricht vom inneren Widerstand der Überlebenden und der war ganz wichtig. Auf der primären Ebene, sagt er, waren sie ja natürlich in diesen Vernichtungsprozess involviert, mussten so tun, als ob. Und gleichzeitig mussten sie auf einer zweiten Ebene Mittel finden, um sich und andere am Leben zu erhalten. Und was da noch interessant ist, ist das Thema Gehorsam. Ein Häftling, der alle Lagervorschriften befolgt hätte, der wäre innerhalb eines Monats gestorben. Also hatten gehorsame Häftlinge überhaupt keine Chance. Die länger lebten, konnten das nur, weil sie die Vorgesetzten täuschten. Gehorsam war tödlich und Widerstand überlebensnotwendig.
Der Klarheit halber, Angelika Schett, handelt sich hier nicht um einen neuen Text, sondern der ist einige Jahre alt und wurde jetzt erstmal in deutscher Sprache verlegt.
So ist es und das ist auch eine Geschichte rund um das Buch, dass man es eben 30 Jahre lang unübersetzt ließ und jetzt erst es in unserer deutschen Sprache zu kaufen ist.
Danke, Angelika Schett. Hier noch einmal die Angaben zum Buch. Terence Depray, der Überlebende, Anatomie der Todeslager, erschienen bei Klett-Cotta. Schweizer Radio DRS 2, Sie hören Kontext mit dem Sachbuchtrio. Zum zweiten Buch. Georg Forster, Die Reise um die Welt. Ein Buch eines Weltumseglers aus dem 18. Jahrhundert. Bitte, Katharina Boxler, lassen Sie uns teilhaben an dieser Reise eines 18-Jährigen, wenn ich richtig gehört habe, die einerseits zurück in eine andere Zeit und andererseits gleich um die ganze Welt führt.
Ich gebe das eigentlich gern gerade an Georg Forster weiter. Der nimmt uns ja in diesem Buch wirklich mit auf diese dreijährige Reise, die er gemacht hat. Er war 18 Jahre, wie Sie gesagt haben, zu Beginn. Die Reise dauerte von 1772 bis 1775. Es ist die zweite Weltumsegelung von James Cook, diesem legendären Captain. Die geht von England über die Kanarischen Inseln via Kap der Guten Hoffnung nach Neuseeland und von dort zu den Südseeinseln und wieder zurück. Es ist eine Reise, wie Forster selbst schreibt, zur Erweiterung der Naturkenntnisse auf Kosten der großbritannischen Regierung. Und es geht eigentlich darum, die Forscherfrage zu klären, ob die Theorie stimmt, dass es irgendwo da unten im Süden einen bewohnbaren großen Kontinent gibt. Den gibt's ja nicht, das wissen wir heute und das haben sie auch herausgefunden. Georg Forster war zusammen mit seinem Vater auf einem dieser Expeditionsschiffe. Der Vater hat sich für ihn eingesetzt, wollte ihm diese Reise ermöglichen. Und er hat es dann geschafft, weil er so ein guter Zeichner war. Man hat ihn als Zeichner mitgenommen. Heute würde man einen Fotografen engagieren. Und zeichnen tut Forster auch diese ganzen drei Jahre lang. Wunderschöne Aquarelle mit stolzen Sturmvögeln, wunderschönen Fischen und exotischen Pflanzen. Aber keinen Porträts von Menschen. Die Menschen, die spielen im Text eine sehr, sehr große Rolle. In diesem über 600 Seiten starken Werk. Ihr beschreibt, beschreibt mal die Menschen an Bord, wie es denen geht, was die für Vorschriften haben. Zum Beispiel versucht man sich gegen Krankheiten zu schützen, indem man immer wieder Feuer macht, um die faulige Luft zu reinigen, wie er sagt. Und dann natürlich all die Menschen, die sie treffen auf der Reise, also auf diesen Inseln, wo sie anlegen. Das kommt ganz stark im Text, aber nicht im Bild vor. Forster, das muss man sagen, ist ein Kind des 18. Jahrhunderts. Das heißt, er ist noch ganz verschont von Political Correctness. Also was er sieht, das sagt er auch. Was er wahrnimmt, wie er es wahrnimmt, das sagt er gerade hinaus. Zum Beispiel ziemlich am Anfang des Buchs, wo sie am Kap der guten Hoffnung anlegen, beschreibt er da die Leute, wie die aussehen, wie deren Lippen sind und der Oberkörper und so weiter. Und da kommt dann zum Schluss, das sind jetzt wirklich die hässlichsten Neger, die er je gesehen hat. Aber man muss sagen, man tut Forster ganz und gar Unrecht, wenn man ihn auf solche Bemerkungen reduziert. Er ist sich nämlich ganz bewusst, dass er durch die Dinge durch eine Brille sieht. Und er überlegt sich immer, warum sind die Leute so, jetzt wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, warum sind die so träg und so klein und so weiter? Und dann sagt er, ja, einmal ist da das Klima, die können fast nichts anpflanzen, ist so trocken, die haben auch nicht viel zu essen. Und dann sind da zum Beispiel die portugiesischen Kolonialisten, die den Menschen jegliche Hoffnung auf Besserung genommen haben. Also das ist eine, finde ich, ganz, ganz zentral an diesem Buch und wirklich auch umwerfend, dass er sich so bewusst ist, welche Vorurteile er hat. Und er schreibt auch mal, wie das Glas gefärbt ist, durch welches ich gesehen habe. Das möchte ich allen ganz klar machen.
600 Seiten, Sie haben es gesagt, Katharina Buxler, große Illustration, auch wenn ich jetzt das Buch so schön in Leinen gebunden sehe. Es sieht sehr, sehr kostbar aus. Ist es auch hochpreisig?
Das ist es leider. Es gibt auch Taschenbuchausgaben, die sind aber nicht so schön illustriert. Aber ich denke, also es kostet beinahe 170 Franken. Also es ist schon eine Schmerzgrenze, eine gewisse überschritten. Aber wenn man das Buch mal sieht, und es gibt es ja auch in den Buchhandlungen, mal durchblättert, sieht man, es ist nicht ein Buch, das man einfach mal kauft und dann durchblättert oder liest und weglegt. Es hat so was Lexikonartiges auch.
Was mich jetzt überrascht, und damit meine ich nicht, dass ich 18-Jährigen keine Kompetenzen zutraue, aber das ist ja eine ungeheure Reflexionsfähigkeit, die dieser junge Mann mit 18 Jahren da an den Tag legt. Also er ist eben nicht nur der optische Mensch, der so schön zeichnen kann, in Anführungszeichen nur, sondern er ist auch jemand, der beides zulässt, also zu erkennen, wo sind meine Vorurteile und gleich, also das so zu thematisieren, finde ich jetzt umwerfend. War das so ein Überflieger, so ein Überbegabter, oder?
Also er war wirklich ein Universalgelehrter seiner Zeit, hatte auch viele Bekannte zu anderen, wie Goethe oder Humboldt hatte Beziehungen, also das waren ja auch Universalgelehrte. Aber es ist schon wirklich umwerfend, also es hat so ein Beispiel, da legen sie irgendwo in Neuseeland an und dann tauschen sie natürlich immer, also das berühmte, die Glasperlen, die Glasstücke, Spiegel und so weiter, vor allem auch um die Einheimischen da sozusagen an Bord zu holen, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Und dann gibt es so eine Szene, da kommen Leute eines gewissen Stammes, die werden so gierig auf diese Luxusgüter, in Anführungs- und Schlusszeichen, die da diese Westler mitbringen, dass sie denen sozusagen die Frauen übergeben für Sex. Und er beschreibt das und er beschreibt auch, wie die Frauen teilweise auch weinen und er kritisiert die Leute, seine Leute an Bord, die sich so schändlich benehmen, geht dann aber noch einen Schritt weiter und überlegt sich, warum tun die einheimischen Männer das? Und dann sagt er, das sei deshalb, weil man in ihnen Bedürfnisse geweckt habe, die sie jetzt quasi nicht mehr kontrollieren können. Und das ist so wahnsinnig modern. Also dieses Bedürfnisse wecken und sich nachher nicht mehr kontrollieren können und zu viel dafür herzugeben.
Sie haben gesagt, wunderbare Bilder von Vögeln, von der Natur, aber nicht von den Menschen, die er nun aber doch so wunderbar beschreibt und die Situationen einfängt. Ist da eine Erklärung, warum er die Menschen nicht gemalt hat? Vielleicht sogar aus Respekt, kann ja sein.
Ich weiß nicht, ob es von ihm her diese Frage noch war. Er hätte ja auch sozusagen im Geheimen Menschen zeichnen können. Aber ich denke, da hat er wirklich so seinen Auftrag erfüllt. Weil er wirklich den Auftrag hatte, Tier und Pflanzen festzuhalten und das Wissen zurückzubringen. Also was wächst da, was lebt da. Und diese Aufgabe hat er erfüllt mit den Zeichnen.
Danke, Katharina Buxler. So, noch einmal die Angaben zum Buch. Georg Forster, Reise um die Welt. Erschienen ist das Buch, da muss ich jetzt nochmal Ihre Hilfe haben, Katharina Bobs.
Reichborn Verlag, also in der besonderen Reihe Die andere Bibliothek.
Danke. Adel Theodor Khoury, Muhammad, der Prophet und seine Botschaft. Ein Buch aus dem Herder Verlag. Judith Wipfler, Sie kommen ja aus der Fachredaktion Religion. In Ihrer Redaktion kommen sehr viele Neuerscheinungen zum Thema unter Ihre Leselupe. Warum hat es dieses Buch jetzt heute ins Sachbuchtrio geschafft?
Ja, ich entspreche damit eigentlich einem Hörerinnenwunsch, der immer wieder an uns herangetragen wird. Doch wirklich Grundlagenbücher, gut verständlich, aber fundiert zu bringen über die großen Weltreligionen, insbesondere über den Islam. Und Adel Theodor Khoury ist nun schon seit Jahrzehnten dabei zu vermitteln. Er ist selber ein katholisch-christlicher Theologe, stammt aus dem Libanon, ist aber seit 30, 40 Jahren im deutschen Sprachraum, hat den Koran ins Deutsche übersetzt und kommentiert. Und sich besonders stark gemacht für den christlich-muslimischen Dialog. Und diesem ist auch dieses Buch, hat sich dieses Buch verschrieben. Sie haben recht, es erscheint im Moment sehr, sehr viel, insbesondere über die Person Mohammed. Es gibt eine große Kontroverse, ob er wirklich eine historische Figur war oder nicht. Dieses Buch mischt sich überhaupt nicht in diese Kontroverse ein. Khoury hat vielleicht ein bisschen konservative Art. Er beschreibt Muhammad und seine Botschaft ganz aus dem Koran selbst heraus, aus der muslimischen frommen Tradition heraus, aus der Hadith-Literatur. Das ist also die zusätzliche Literatur, die traditionellen Muhammad-Biografien. Und er versucht einfach ein Bild des Glaubens auch zu zeichnen. Das ist ihm ganz wichtig. Natürlich sagt er auch die wichtigsten historischen Rahmenpunkte, aber es ist ihm wichtig zu zeigen, was bedeutet der Prophet für die Muslime? Was ist da die Botschaft des Koran? Dass wir ein Bild bekommen von dieser Religion, von diesem Glauben. Er ist eben auch ein Theologe, das merkt man. Er ist weniger jetzt religionswissenschaftlich phänomenologisch interessiert, sondern er möchte uns zeigen, wie wichtig der Monotheismus war, wie das Mohammed herausgearbeitet hat, auch in Abgrenzung zu Juden und Christen vor allem. Er zeigt uns, wie wichtig die Sittlichkeit war. Er zeigt uns, wie viel man vom Koran, der Lehre des Koran, auch aus den Auseinandersetzungen den damaligen verstehen muss, wie sich diese Gemeinschaft überhaupt entwickelt hat. Und erst ganz am Schluss bringt er dann seine eigene theologische Grundlegung für den Dialog und er plädiert eben für eine neue Wahrnehmung des Propheten seitens der Christen. Eben neu zu überlegen, ist er auch Prophet für uns vielleicht? Können wir das wahrnehmen? Das antwortet er nicht mit Ja oder Nein. Und am Schluss hat er noch einen schönen Satz, wie ich fand. Ich zitiere den nur. Die Botschaft des Koran hat bewirkt, dass Menschen dem Heil Gottes näher gekommen sind. Also eine Anerkenntnis der Leistung auch dieser Religion, die ja nicht nur rosa-rot malt, überhaupt nicht, zeigt viel über die vielen bösen Sätze, die gegen Juden und Christen im Koran einfach stehen und er zeigt einfach, wie ambivalent es ist, aber dass es eben auch Grundlage gibt für Dialog und für ein Zusammenleben.
Was ja bei uns im Zusammenhang mit dem Islam immer wieder zu reden gibt, ist die Frauenfrage. Thematisiert er das?
Das kommt leider überhaupt nicht vor, da war ich auch etwas traurig. Er hat sich eben sehr auf dieses Verhältnis Muslime zu Nicht-Muslimen, Muslime zu Juden und Muslime zu Christen konzentriert. Das ist sein Hauptanliegen. Er widmet sich nicht der Tagespolitik, eben auch nicht solchen gesellschaftlichen Fragen wie Stellung der Frau. Auch zu diesen aktuellen Kontroversen äußert er sich nicht. Das würde vielleicht auch die 160 Seiten dann endgültig sprengen. Ich finde, dieses Buch ist eine Option, um sich kundig zu machen, vor allem für Leute, die an der Glaubenswelt des Islam interessiert sind. Also man erfährt eben nicht über jetzt das soziale Aktuelle, sondern wer jetzt mal verstehen möchte, was Muslime meinen, wenn sie von ihrem Propheten sprechen, der bekommt oder die bekommt in diesem Buch eine Antwort. Das ist eine Stimme, aber eine Stimme, die ich finde, durchaus gehört werden sollte.
Judith Wipfler, können Sie vielleicht an einem Beispiel sagen, wie er die Brücke schlägt vom Islam zu uns? Also was wären Möglichkeiten, ja, die uns erreichten, weil Sie sagten vorhin ja, dass wir auch allenfalls etwas Prophetisches an...
Ja, also die Lehrstelle, die der Islam ja lässt, ist, dass er Juden und Christen zubilligt, Schriftbesitzer zu sein, dass eben die Offenbarung nur von Juden und Christen nicht ordentlich verwaltet worden ist, sondern nun echt durch den Propheten Mohammed wirklich wieder instand gesetzt wurde, wenn ich das so ganz kurz so zusammenfassen kann. Aber darin sieht Khoury eben eine Möglichkeit des Dialogs, zu sagen, ja, wenn Muslime das auch anerkennen, dass Christen und Juden durchaus auch von der Wahrheit etwas wissen, ist das schon mal eine Basis. Und umgekehrt eben von christlicher Seite auf die Muslimen hinzugesprochen, sieht er eben auch, dass wendet er sich gegen die Polemik, die christliche Polemik gegen Mohammed und sagt eben, ja, wir können doch auch anerkennen, dass das eine visionäre Person war, die einen großen Fortschritt gebracht hat, nämlich, sagt Khoury, die Abkehr vom Polytheismus zum Monotheismus. Daran sieht er einen Fortschritt. Das kann man auch wieder diskutieren, ob das ein Fortschritt ist, aber für Khoury als christlichen Theologen ist es das.
Danke, Judith Wipfler. Der Prophet und seine Botschaft, die Reise um die Welt, die Anatomie der Todeslage. Ich bitte Sie noch einmal um alle Angaben zu den Büchern und wie immer auch um eine kurze Empfehlung. Judith Wipfler.
Die Empfehlung habe ich schon gegeben, denke ich. Ich sage nochmal den Autor Adel Theodor Khoury, Mohammed, der Prophet und seine Botschaft. Es ist die Neuausgabe eines Buches, was er schon mal geschrieben hat. Er hat es noch aktualisiert von 2008 und im Herder Verlag erschienen, 32,90.
Katharina Boxler.
Das Buch heißt Reise um die Welt, illustriert von eigener Hand, geschrieben von Georg Forster, Ethnograf, Revolutionär, Demokrat und Weltumsegler des 18. Jahrhunderts. Es ist erschienen in der anderen Bibliothek des Eichborn Verlags, ist sehr dick und hat deshalb leider seinen Preis, ist aber auch sehr, sehr schön. Es kostet 175 Franken. Keine Angst, vielleicht Angst vor dem Preis, aber keine Angst vor dem Umfang, die ist nicht angebracht. Man muss es nicht brav von vorn nach hinten durchlesen, man kann es irgendwo aufschlagen, Neugier genügt.
Angelika Schett.
Mein Buch hat Terence DePrell geschrieben. Es heißt Der Überlebende, Anatomie der Todeslager und ist erschienen bei Klett-Cotta. Und ich empfehle das all jenen, die sich dafür interessieren, wie es Menschen schaffen, den Versuch der Ausrottung zu überleben. Manche Menschen schaffen. Und da möchte ich noch das Zitat eines sowjetischen Häftlings aus dem Buch mitgeben, der nämlich gesagt hat, wenn du ein Pferd so behandeln würdest, wäre es in wenigen Tagen tot.
Angelika Schett, Katharina Boxler und Judith Wipfler, ganz herzlichen Dank für diese Lesevorschläge. Das war Kontext mit dem Sachbuchtrio. Es verabschiedet sich Cornelia Cassis.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.